Neulich hat mich jemand gefragt, wer denn das hinten auf dem Bild sei, das da hängt beim Abgang zum Keller unserer Kirche. Und ich habe das dann gerne erklärt und erst gemerkt, viele von uns, die kennen gar nicht mehr Dr. Hans-Martin Kilgus, der heute an diesem Vormittag unter uns ist. Das war vor vielen Jahren, vielleicht vor 15 Jahren, als ein Pfarrer in Feuerbach gefragt hat, ob wir nicht mithelfen könnten. Da sei in ihrem Hauskreis ein Arzt, der in die Mission wollte. Und ich habe dann in einigen anderen Gemeinden gefragt, aber da war überall es nicht möglich, auch mitzuhelfen bei der Aussendung. Und ich muss sagen, dass unsere Gemeinde reich beschenkt wurde in all den Jahren. Es geht ja immer so in der Mission, wenn man mitträgt und Teil hat. Und ich freue mich, dass Sie alle heute Morgen dabei sind und mithören wollen, was wir aus diesem Werk Jesu, seiner weltweiten Mission, hören können. Ich möchte Sie grüßen und wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir wollen ja heute diesen Gottesdienst unter die Vatergüte Gottes stellen, indem wir die erste Bitte des Vaterunsers behandeln. Und wir wollen miteinander singen und ich will Sie einladen, kräftig mit einzustimmen in das Lied "Lobe den Herrn alle, die ihn ehren". 347, die Verse 1 bis 3 und 6 und 7. Unser himmlischer Vater, wir können dir an diesem Morgen nur danken für deine große Liebe und deine Güte, die wir in unserem Leben erfahren. Du schenkst uns diesen Tag der Ruhe, diesen Tag der Stille, diesen Tag der Anbetung deines Namens. Und wir können nur zurückblicken in die vergangenen Tage. Es hat uns so viel bewegt und umgetrieben. Und doch du hast uns hindurchgeführt. Du hast deine schützende Hand über uns gehalten. Und wir haben immer wieder deine Wunder erlebt und erfahren. Und da wollen wir auch jetzt hier in diesem Gottesdienst innehalten und dir danken. Gib uns ein ganz neues Verständnis deiner großen Vatergüte. Welch ein Vorrecht es ist, dass wir dich Vater nennen dürfen. Und da bedrückt es uns auch, wie viel Schuld wir immer mit uns herumtragen, was wir verkehrt machen, wo wir deinen Namen geschändet haben und dein Wort gebrochen und deine Gebote übertreten. Herr, nimm uns diese Schuld weg. Und wir danken dir für das Opfer deines Sohnes, dass er allen Schaden gut macht. Und dass wir dir jetzt in der Stille auch all das bekennen und bringen dürfen, was uns bewegt und beschäftigt. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Die Posaunen blasen uns nun den Choral. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Anschließend wird jetzt schon im Gottesdienst uns Dr. Hans-Martin Kilgus erzählen aus dem Missionsfeld, ein kleiner Vorgeschmack von dem, was dann drüben nach dem Gottesdienst mit Bildern weitergeht.
Sehr herzlich für diese warme und herzliche und freundliche Aufnahme hier in der Hofacker Gemeinde. Uns bedeutet diese Verbindung zu dieser Gemeinde sehr viel, weil wir auch wissen, dass in dieser Gemeinde eine ganze Reihe von Betern treu hinter unserer Arbeit stehen. Und diese Verbindung wird eigentlich immer ganz konkret aufrechterhalten durch die Kassetten vom Gottesdienst, die wir immer wieder hören, gerade oft auch auf dem Weg nach Kohistan zu unserem Einsatzort. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen von einem Mann, der aus dem Stamm der Koresh stammt. Die Leute aus dem Stamm der Koresh leiten sich direkt von dem Propheten Mohammed ab. Die gibt es überall auf der Welt, denn das ist eine große Ehrensache. Er war auch der Sohn eines der religiösen Führer und bekam einmal eine Bibel in die Hand. Er hat etwa 15 Jahre die Bibel studiert, so lange kann es gehen, bis er eine Entscheidung getroffen hat für Jesus. Aber die war dann richtig und fest. Er hat über seinen Türbalken geschrieben, hier wohnt ein Christ. Ich habe vor 3 Jahren schon einmal von ihm erzählt und ich möchte diese Geschichte einfach etwas weiter schreiben. Er kam unter große Verfolgung. Es gibt bei uns ein Sprichwort, wenn jemand vom Islam weggeht, dem wird das Wasser und die Wasserpfeife abgeschnitten. Das heißt, er wird abgeschnitten von der Dorfgemeinschaft, von all den sozialen Bindungen und eventuell sogar von der Wasserleitung. Und so war es bei ihm. Er musste sich selber einen Brunnen graben und als sein Brunnen Wasser gab, versiegte der Dorfbrunnen. Und die Leute mussten zu ihm kommen. Da hat er einmal gemerkt, wie Jesus dann einfach zu ihm stand. Einige Zeit später kam eine neue Welle der Verfolgung. Man hat in allen Läden des Dorfes ein Plakat ausgehängt, auf dem stand, wer dieser Mann etwas kauft oder etwas verkauft, wird aus dem Islam ausgestoßen. Und da klingt schon etwas an aus der Offenbarung, was das bedeuten kann für einen, der sich zu Jesus bekennt. Er ist im Dorf geblieben. Er wurde dann in dieser Zeit von anderen Christen versorgt. Ein Motorradfahrer kam immer wieder zu ihm und brachte ihm die Dinge, die er brauchte. Er ist viele Jahre in dem Dorf geblieben. Man hat ihm auch vertraut, seitdem er Christ gewesen war. Wenn es um Geldsachen ging, hat man ihm die Geldsachen anvertraut. Das Schlimmste war ja nur, dass er nicht mehr Moslem war. Wir merken es immer wieder. Die sagen, ihr seid so gute Leute, aber eins fehlt euch nur noch. Ihr müsst nur noch das Glaubensbekenntnis sagen. Gut sein ja, aber nur im Rahmen des Islam. Schließlich hat er sein Dorf verlassen. Er war zu sehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit, auch seine Familie, und er ist in die Stadt Rawalpindi gezogen. Und vielleicht erinnern sich noch manche, vor einem Jahr etwa ging ein Ereignis durch die Presse, dass in dieser Stadt Rawalpindi, die direkt neben der Hauptstadt Islamabad liegt, ein großes Munitionslager in die Luft ging. Es waren Raketen, die aus Amerika geliefert wurden, die dort zwischengelagert wurden auf dem Weg zu den Freiheitskämpfern nach Afghanistan. Und der afghanische Geheimdienst hatte den Weg gefunden, man nimmt das so an, in dieses Lager und hat dieses Lager in die Luft gesprengt. Und eines Sonntagmorgens um 10 Uhr etwa, wie jetzt vielleicht, hat es plötzlich über Rawalpindi einen Feuerregen gegeben. Etwa 2.000 bis 3.000 Raketen sind in die Luft gegangen und haben sich über diese ganze Stadt ergossen. Und Qureshis Haus war etwa 1 Kilometer entfernt von diesem Munitionslager. Und er stand gerade auf seinem Dach, als die ersten Raketen einschlugen. Die waren nicht alle scharf gemacht, aber einige sind doch explodiert. Sein Haus wurde zerstört. Er stand auf dem Flachdach seines Hauses und fiel mit dem zusammenstürzenden Haus nach unten und blieb unverletzt. Niemand war in seinem Haus. Als ein paar Tage später einer unserer Missionare ihn besucht hat, da hat er ihn durch diese Ruine geführt. Und da war etwas Interessantes. Da war an einer Wand hing noch ein Poster, so eine mit einem Bibelspruch drauf: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und da hat er ihm darüber erzählt, wie er als Christ diese Sache sieht. Andere haben gejammert und geheult, weil ihre Häuser kaputt waren. Und er hat eine Predigt daraus gemacht, auch anderen, die zu ihm kamen. Und für uns wird immer wieder deutlich, gerade an seinem Beispiel, wie Gott einfach zu seinen Leuten steht. In der Verfolgung, dass sie es durchstehen und trotzdem froh dabei sind. Wir Menschen aus dem Westen, die so nur noch humanitär denken können, wenn Leiden kommt, dann ist eigentlich unsere Vorstellung sehr schnell am Ende, dass das von Gott sein könnte. Aber da liegt ein ganz großes Geheimnis darin, dass gerade im Leiden Menschen viel stärker werden und froh werden. Und dass Gott einfach neue Aspekte ihnen eröffnet. Wie er auch nun einfach eine ganz christliche Beziehung bekam zu dem, was er gerade verloren hatte. Wichtig ist das Wort Gottes und nicht das, was wir haben.
Wir sind immer dankbar, wenn das etwa von einem Arzt gesagt wird, der so viel praktisch helfen kann und das sieht, wie das zusammengehört. Jetzt habe ich bloß noch nicht die liebe Frau Tekla begrüßt, die habe ich vorhin noch gar nicht gesehen gehabt, auch in unserer Mitte. Herzlich willkommen, Tekla, steh mal kurz auf, dass man dich auch sieht. Wir denken auch immer an dich, denn die Frauen, die diesen Weg mitgehen, und sie war ja schon vor der Heirat draußen in Pakistan, als Krankenschwester und Hebamme tätig und sie wird sicher nachher auch noch einiges sagen. Wir wollen nun miteinander das Lied singen, Ist Gott für mich so Drähte, 250. Und dort singen wir die ersten beiden Verse, aber dann auch noch den Vers 7 und den Vers 8, weil es dort dann heißt, dass ich zu Gott Abba sagen darf, in dieser ganz vertrauten, kindlichen Form, wie wir ihn als Vater anreden dürfen. 250, 1 und 2 und dann 7 und 8. Dankbar, dass die Posaunenbläser zum Teil noch in der Kinderkirche helfen. Deshalb ist das immer der Grund, wenn einer raus muss nach dem Blasen, nur dass sie es wissen. Wir haben jetzt als Predigttext in der Zeit vor der Karwoche das Vaterunser. Es ist ja zweimal im Neuen Testament abgedruckt in Lukas 11, aber wir lesen es jetzt nach Matthäus 6, nach der Bergpredigt. Matthäus 6, ich möchte noch den Vers 8 lesen und dann den Anfang des Verses 9. Da erinnert Jesus an die Gebetspraktiken, die es sonst gibt in der Welt, wie viele Menschen beten und sagt, ihr sollt's nicht machen wie die anderen. Das ist nicht das, was Gebet ist. Wir meinen das doch alles so ähnlich. Nein, sagt Jesus, ganz anders. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel. Lieber Herr, jetzt hilf uns, dass wir nicht viel Worte übers Beten machen, sondern dass wir den Schatz erkennen. Amen. In der vergangenen Woche ist mir eine Schlagzeile in der Zeitung aufgefallen. Da hieß es: Die Bibel psychologisch deuten. Ich habe gedacht, das ist. So ist es in unserer Zeit. Psychologisch deuten. Und das wäre doch gleich was fürs Gebet. In unserem Volk, wo sicher viele mit dem Glauben nichts mehr anfangen können. Aber die können was damit anfangen, wenn wir das Gebet psychologisch deuten. In unserer hektischen Zeit, wo jeder gedrängt ist mit so vielen Terminen und Aufgaben und Verpflichtungen, von Angst und Sorgen belastet, da ist doch direkt eine Erquickung, wenn man einmal zu sich selber kommt. Und man empfiehlt das ja hin und her und sagt: Ach, wir brauchen heute mehr Stille. Lasst uns stille sein. Lasst uns Zeit nehmen, zu uns selber zu kommen, zur Ruhe, und schalt doch mal ab nach außen und mach die Tür zu und geh in dein Inneres und versenk dich. Haben Sie gemerkt, wie schön das sein kann, wenn man in der Stille ist und die ganzen Sorgen einfach vergisst? Aber das ist nicht beten. Muss Sie enttäuschen. Ist gut gemeint, aber es ist nicht beten. Damals haben die Jünger Jesus beobachtet, wie er gebetet hat. Es ist ihnen nicht nur aufgefallen, dass Jesus so lange im Gebet ausgehalten hat, da haben wir alle Schwierigkeiten, sondern wie Jesus gestärkt zurückkam, mit Vollmacht, und er wirken konnte danach, wie ein großer Friede über ihm war. Und dann merkten sie auf einmal: Wir wissen ja noch gar nicht, was Beten ist. Jeder meint, ich kann beten. Und als sie Jesus sahen, merkten sie: Wir wissen überhaupt nicht, was Beten ist. Mein erster Punkt: Beten heißt wegblicken von uns. Wegblicken von uns. Das Erste, was uns Jesus wichtig macht, heißt: Ihr sollt zum lebendigen Gott kommen. Darum ist das mit der psychologischen Erklärung einfach nicht befriedigend. Gut gemeint, lieb gemeint, in Ehren. Aber uns geht es um was ganz anderes, nicht zu uns kommen. Im Gegenteil, mir macht das sogar Schwierigkeiten, wenn ich bete. Kaum bin ich in der Stille, dann fallen mir vergessene Termine ein. Menschen, die ich verletzt habe. Aufgaben, die ich tun müsste. Leg mir immer einen Notizblock beim Beten hin, damit ich das einfach mal hinschreiben kann. Das tut ja auch gut, wenn wir einige Dinge wieder merken und uns bewusst werden, aber das ist nicht beten. Zu uns selber kommen, das ist unheimlich, wenn ich in den Urgrund meiner eigenen Seele hineinlausche. Jesus sagt, beten heißt zum ewigen Gott kommen, wegblicken von dir. Und es ist dann so, wie wenn Sie morgens die Rollläden an Ihrem Haus hochziehen und die Türe aufmachen, und die Sonne leuchtet herein und plötzlich kommt etwas ganz anderes, als was in der Nacht vorher war. Beim Gebet sind wir nicht mit uns allein. Beim Gebet sind nicht wir in der Versenkung und in der Stille. Das würde ja uns nichts helfen. Sondern wir treten plötzlich vor den heiligen, majestätischen Gott. Vor den großen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Bevor diese Welt erschaffen wurde, in der riesengroßen Weite des Universums, dieser Gott, zu dem ich trete mit meinen Alltagssorgen, mit meinen Gedanken, mit meinen Befürchtungen und Ängsten, und tun Sie das doch in Ihrem Gebet, dass Sie plötzlich still werden und sagen: Du großer und mächtiger Gott, du wunderbarer Herr. Und dann weiß man auch, was über unserer Welt noch liegen mag an dunklen Geschehnissen, Dieser Gott hat die Weltgeschichte in seiner Hand. Er ist der, der seinen Sohn sendet am letzten Tag zum Weltgericht, der eine neue Welt hervorbringt. Den lassen wir jetzt in unser Leben ein. Beten heißt, Gott in dein Leben eintreten lassen. Mach die Türe auf. Lass ihn kommen. Er will zu dir. Und er will mit uns jetzt über all das reden. Und plötzlich steht das in seinem strahlend hellen Licht. Er beleuchtet das alles. Und wenn wir vor ihm das alles betrachten, dann werden unsere Sorgen plötzlich eine andere Größe haben. Wir werden das anders beurteilen, anders sehen können. Jesus sagt, wenn ihr betet, da sollt ihr den Vater anrufen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, das Gebet sei ein Selbstgespräch des Menschen auf dem Weg zu Gott. Also wenn es das wäre furchtbar. Das wäre arm und leer, ein Selbstgespräch des Menschen auf dem Weg zu Gott. Jesus sagt, ihr dürft den Vater anrufen. Der ist doch da bei euch. Ich habe ja jetzt einige Tage in Ländern Westafrikas zugebracht, auch oft genug in sehr gefährlichen und aufreibenden Autofahrten, wie es auch unsere Familie Kilgus kennt, aus den 4000 Meter hohen Pässen in dem Himalaya-Massiv. Und da hat mir das Eindruck gemacht, wie diese Afrikaner es ja in einer viel unmittelbaren Weise tun beim Beten. Die lassen einen nicht ins Auto einsteigen. Da kann man am großen Markt stehen und die Menschen meinen, wir beten. Da kann man am Flughafen sein, bevor man ihn durchgeht. Wir beten noch miteinander. Und dann ist eine Wendung immer vorgekommen, und die wollte ich Ihnen auch gleich in der ersten Predigt sagen. Die haben immer wieder gesagt, Herr, du hast alles unter deiner Kontrolle. Ist gut gesagt. Du hast alles unter deiner Kontrolle. Als unser Dr. Binder in Gambia mit uns losfahren wollte auf eine Tour, ein paar Meter noch in der Hauptstadt, ist die Vorderlenkung abgerissen. Wenn das nachher passiert wäre in einem Schlagloch bei 100 Stundenkilometer, hätte das Auto oft überschlagen. Mit dem konnte er gerade noch zur Werkstatt rollen. Wir haben gesagt, Herr, du bist groß. Wir wollen dich preisen, wenn du auch das alles in deiner Regie hast. Wenn wir das so wissen dürfen, du bist da, auch in den schlimmen Widerfahrnissen meines Lebens. Auch wenn manches geschieht, was mir nicht passt, aber es ist doch unter deiner Kontrolle. Dann will ich dich preisen. Es gab Ausleger, die haben gesagt, die Bitten des Vaterunsers, die muss man parallel sehen zu den 10 Geboten. Das ist ein interessanter Gedanke. Es hilft uns ein wenig, das Vaterunser besser zu verstehen. Dann würde also dieser Bitte, unser Vater in dem Himmel, entsprechen. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das genügt mir heute schon für diesen Gottesdienst. Obwohl wir nun einen ersten Punkt draus machen. Aber wenn Sie das übersetzen in Ihr Leben, der Herr ist Gott. Er hat auch Ihr Leben in seiner Hand. Er kann die Ärzte führen, zu denen Sie in der nächsten Woche wieder müssen. Er hat Ihren Lebensabend in seiner Regie und in seiner Kontrolle. Er kennt die Menschen, unter denen Sie so leiden müssen. Er hat das alles unter sich. Er ist der Herr Ihres Lebens, dem Sie alles sagen dürfen. Und dann wollte ich in meinem Beten einstimmen in die schönen Anbetungspsalmen, die wir auch in den biblischen Psalmen immer haben. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, meine Burg, mein Hort meines Heils. Da finde ich Zuflucht unter deinen Flügeln. Und das ist ja gerade der Schatz des Betens, dass ich mit meinen kleinen Dingen, die mich bewegen, zum großen, ewigen Gott kommen darf und ihm alles sagen. Und Jesus hat es so sagen können, dass wir gern drüber grübeln und oft schon auch dumm gesagt haben, dann muss man ja gar nicht beten, wenn er schon alles weiß. Aber ist das nicht ein Trost? Er weiß doch alles. Und jetzt darfst du ihm noch mal sagen. Und wenn dir die Tränen die Wangen runterlaufen, er weiß es und er ist der Herr. Und ich darf ihn anbeten und ihn preisen, dass er alles in seiner Regie hat. Aber jetzt beobachten wir noch etwas Zweites, eine ganz vertraute Anrede. Wir waren in der vergangenen Woche beim Friseur, es war wieder Zeit, das ist so ein netter Italiener, ein fröhlicher Kerl. Und er hat mir wieder manches erklärt und hat gesagt, ach wissen Sie, weil er gemerkt hat, dass ich Pfarrer bin, hat er gesagt, das ist ja sowieso alles das Gleiche. Islam und Apostolen und Evangelische und wie die alle heißen und Mormonen, es gibt ja bloß einen Gott. Ich habe dann versucht, ihm zu erklären, vielleicht verstehen Sie es besser als er. Heute hören wir etwas von einer Islammission, 600 Jahre nach der Offenbarung Jesu, nachdem die Evangelien geschrieben wurden, hat der Prophet Mohammed seine ganze Leidenschaft eingesetzt. Ihr dürft zu dem heiligen Gott nicht mehr Vater sagen. Ist unerträglich. Die Würde Gottes lässt es nicht zu, dass wir ihn mit so einem Begriff belegen. Und er hat extra die Gottessohnschaft Jesu abgestritten. Und ich will es Ihnen jetzt einfach einmal zeigen, weil das mit in unsere Missionsmatine hineingehört, warum das für uns so wichtig ist, dass wir nicht nur sagen, er ist der Herr, mein Gott, so kann ich auch beten, sondern warum uns Jesus gelehrt hat, zu ihm Vater zu sagen. Und noch viel mehr, so wie es die kleinen Dörgel machen, die Babys, die dann Papi sagen, Papa und Abba, dass ich in der ganz vertrauten Sprache der Urlaute mit ihm reden darf. Ist unfassbar. Was ist denn damit gemeint? Mein Vater. Vielleicht sind viele christliche Glaubensaussagen bei uns sehr abgegriffen, wenn sie im Bahnhof, unten im Sternensaal einen Kaffee trinken, dann sehen Sie oben angeschrieben, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Wissen Sie, das hält nicht. Das ist ein Spruch, den unser Landsmann Schiller ja uns so schön geschenkt hat, aber der trägt nicht. Und der stimmt ja nicht mit der Vatergüte Gottes. Darum sagt es die Bibel ein bisschen umständlicher, wie das ist. Und vielleicht kann ich es Ihnen an einem Beispiel deutlich machen. Die letzte Etappe meiner Reise war in der Elfenbeinküste in Abidjan, eine europäische Stadt mit einer modernen Skyline, so wie vielleicht Frankfurt am Main, eine pulsierende Stadt mit Ober- und Unterführungen. Aber ich stand am Busbahnhof, wo die armen Leute sind, und musste einige Zeit warten, bis ich abgeholt wurde und habe die Menschen beobachtet. Und da kam ein jüngerer, behinderter Mann her, der hatte solche Tüten aus Plastiksäcken genäht und wollte die verkaufen. Mir hat sie das Herz abgedrückt. Ich weiß nicht, ich wollte ein paar Pfennige dafür haben. Ich habe mir gedacht, jetzt kaufe ihm doch zwei ab. Der wird heute keine verkaufen. Was ist das Schicksal eines Menschen? Arm? Und dann haben die Marktfrauen, die dort waren, sich kaputt gelacht, weil er immer den Mund so runtergezogen hat, hatte so eine Gesichtslähmung. Er war behindert. Und dachte ich, wie gemein ist die Welt? Wie gemein ist die Welt? Ich wollte dann ein paar Kinder fotografieren in der Wartezeit. Und dann kam so einer mit zwei Krücken, auch ein junger Mann, mit der gelähmten Hüfte. Dachte ich, was ist dein Leben? Die ganze Welt ist doch traurig, zum Weinen traurig. Es gibt so viel schwere Menschenschicksale, und das in Abidjan, in der reichsten Stadt Afrikas, nach den südafrikanischen Städten vielleicht. Wie sieht's erst im Busch aus, wo die Menschen nie sich einen Doktor leisten können, wo die Menschen nie satt werden? Wenn man das sieht in den Hospitälern, ein Kind von der Knochenvereiterung, der ganze Körper unheilbar und keine Medikamente da. Das ganze Leben ist doch ein Rätsel. Ich steige ins Flugzeug. Mein Leben ist schön. Ich muss nur telefonieren, dann kommt der Krankenwagen. Ich kann mein Geld vom Konto abheben. Wir im Westen haben's gut. Drei Viertel der Menschheit haben doch so ein dunkles Leben, das man überhaupt nicht erklären kann. Rätselhaftes Leben. Wie wollen Sie da von der Vatergüte Gottes reden? Es wird sich doch nicht lösen. Sie wissen doch, dass die Entwicklung Afrikas mit jedem Jahr weiter nach unten geht. War vor Jahren noch besser. In jedem Land. Die Slums, die Elendsquartiere wachsen rapide. Und das gilt für alle Nöte Afrikas. Ich bin so froh, dass uns Jesus von der Vatergüte sprach. Er hat es nicht so gesagt wie unser Landsmann Schiller. Sondern Jesus kam in diese Welt und hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Er kennt die Leiden dieser Welt. Und Sie finden das in all den Jesusworten, dass Jesus immer nicht von unserem westlichen Wohlstand sprach. Er sprach von der grenzenlosen Not. Er sprach davon, dass doch der Feind Gottes die Welt in ihrer Hand hat, dass menschliche Habsucht und Geiz die Welt regiert. Er sprach von der Ungerechtigkeit. Er ging zu den Menschen, die mit Aussatz behaftet waren, und legte die Hand auf sie. Und dann hat er ihnen von der Vatergüte Gottes erzählt. Weil er es ihnen deutlich machen wollte, auch dann, wenn unser Leben vom Tod bedroht ist und in der Armut gelebt ist, dass der ewige Gott dich nicht loslässt. Und er gibt dir sein Pfand dafür, darum, dass er dich löst aus deiner Gottesferne und deine Schuld vergibt und dich heimholt in den Frieden Gottes. Das ist ja die Mitte unseres christlichen Glaubens. Warum wissen wir denn, dass Gott der Vater ist? Nicht, weil es uns gut geht. Das müssen wir ja alle davon überzeugt sein. Ach, wir haben so viel zu klagen. Wir sind ja so unzufriedene Leute. Die Vatergüte Gottes kann man erst preisen, wenn man erkennt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ich darf mich freuen, dass ich einmal in der Ewigkeit bei ihm bin und dass er heute mich auch durch die Welt des Leidens hindurchführt. Es ist ganz wichtig, dass wir Christen nicht nur stehen bleiben bei wunderbaren Erfahrungen, die wir in Hülle und Fülle machen. Ich hoffe, dass Sie viele Gebetserhörungen auch haben. Aber doch wollen wir festhalten, dass in dieser Welt die Zeichen des Todes und des Unrechts bleiben. Leider. Aber es ist was Wunderschönes, wenn Sie dann Liebe stiften dürfen. Und wenn Sie sagen können, auch wenn mir Leib und Seele verschmachtet, ich habe doch Teil an der Vatergüte Gottes. Weil Christus mir das bringt und Christus mir das bezeugt und Christus mir das verbrieft. Und auch im Leiden will ich es bekennen. Und im Sterben will ich singen, ich habe einen Vater, bei dem ich mich bergen kann. Das kann ich nur so sagen. Durch den Opfertod Jesu weiß ich von der Vatergüte Gottes. Darum bin ich gewiss und darum freue ich mich. Und darum kann mir nichts mehr fehlen. Und noch ein letztes. Ich habe also von der Heiligkeit Gottes gesprochen. Gebet ist nicht ein Selbstgespräch, sondern Hinwendung zum großen Gott. Dann wollte ich Ihnen deutlich machen, warum er der Vater ist. Und jetzt noch, er ist ganz anders als wir Väter. Aber so schlecht sind wir Väter ja auch nicht. Ich sage das immer nur, weil ja heute mehr und mehr Menschen sensibel werden für die frühkindlichen Schäden. Die Seelenärzte öffnen ihnen die Augen auch, das ist gut so, für die Wunden, die man in seiner Kindheit empfangen hat. Wir Väter sind ja rührende Gestalten. Ich muss immer wieder staunen, wenn manche lieben Väter, das habe ich nicht mal fertig gemacht, sich noch ein Tuch um den Bauch binden und die Säuglinge sich an den Bauch heften. Also, und wie die wickeln können, das habe ich nie so geschafft. Ist doch schön, die Vaterliebe. Aber ich verstehe auch, dass viele sagen, wenn du jetzt davon redest, dann kriege ich eine Depression. Weil ich so unter meinem Vater gelitten habe. Und es ist furchtbar, was irdische Väter ihren Kindern antun können. Und es gibt keinen irdischen Vater ohne Fehl. Aber ich wollte trotzdem, dass Sie Zugang haben zum himmlischen Vater. Denn darum hat uns Jesus das gesagt, wir sollen nicht an die irdischen Väter glauben. Das brauchen Sie nicht. Die dürfen Sie vergessen. Unser Vater in dem Himmel, jetzt freue ich mich, dass es da steht. Das ist ein ganz anderer Vater. Und es ist nicht so, dass wir Gott mit irdischen Vätern vergleichen. Die Bibel meint es ja immer umgekehrt. Gott ist das Urbild jeglicher Vaterschaft. Wir Menschen sind ganz schwache Abbilder davon. Wir können immer nur ganz kleine Teile davon widerspiegeln. Und selbst wenn Sie es einmal schön erlebt haben, ist das nur ein ganz kleiner Teil der großen Vatergüte Gottes. Bleiben Sie dabei stehen und Ich wollte wieder, dass sie das sprechen können, weil sie einfach sagen, es geht um einen ganz anderen Vater. Unser Vater in dem Himmel. Ich bleibe nicht immer in der Erinnerung an meinen irdischen Vater hängen. Dieser große, ewige Vater, der mich kennt und der um meine Not weiß. Wie hat das Jesus so schön erzählt? In dem Gleichnis von dem Sohn. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Solch einen Vater hat es noch nie gegeben auf der Welt. Der auf dem Dach seines Hauses steht und jeden Tag hinausblickt, was macht denn nur mein Sohn? Was macht denn nur mein Sohn? Das dürfen Sie nie vergessen. Der ewige Gott findet keine Ruhe. Er bleibt nicht hängen bloß an den großen Vorgängen inzwischen Ost und West und an der niedergebrochenen Mauer. Gott bekümmert das heute, wie es Ihnen geht, wie Sie mit Ihrem Leben zurechtkommen. Und selbst wenn Sie nicht mehr beten, Gott findet keine Ruhe, bis Sie heimfinden zu ihm ins Vaterhaus. Und wissen Sie, wie das ist, dieser überwältigende Augenblick. Da er noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater. Nein, nein, Ihr Vater war ganz anders. Ich weiß, Sie hatten es schwer, aber der himmlische Vater, den kennen Sie noch gar nicht. Mit seiner großen Güte. Und wenn Sie anfangen, am Morgen des Tages, bevor die ganze Welle der Aufgaben auf Sie hereinstürzt und Sie vor den vielen Dingen stehen, wenn Sie dann Ihr Herz ausschütten und der Vater Sie sieht, wie er Ihnen entgegenläuft, wie er Sie herzt, wissen Sie, was Beten ist? Eine Begegnung mit dem ewigen Gott, meinem Vater, und ich darf sein Kind sein. Ich darf sagen, Abba, du weißt alles. Und ich will bloß bei dir bleiben. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Amen. Wir wollen dieses Lied nun singen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496. Die Verse 1 und dann 3 und 4. Wir wollen beten. du großer, heiliger und ewiger Gott, unser lieber himmlischer Vater. Wir danken dir, dass wir durch Jesus so vertraut mit dir reden dürfen und dass du alles verstehst, was uns bewegt. Du weißt auch um allen heimlichen Jammer, um alle Enttäuschungen und Wunden, die viele mit sich herumtragen, wie wir enttäuscht sind von vielen, auf die wir unser Vertrauen gesetzt haben. Aber wir wollen dir glauben und dir vertrauen und dir danken, dass du uns bergen kannst. Auch wenn es durch manche Engpässe geht, dann erleben wir doch, wie alles, was auch geschieht, an dir vorbeigeht. Und dass denen, die dich lieben, alles zum Besten dienen muss. Wir dürfen aber auch dich um deine Wunder bitten. Auch da, wo Krankheitsnöte uns belasten, wo wir Sorgen haben, im Blick auf unsere Arbeit, die uns aufgetragen ist, Sorgen um Menschen, die uns anvertraut sind. Wir möchten dich bitten, dass du mit uns gehst, auch in die Aufgaben hinein, in die du uns gestellt hast. Und wir wollen besonders auch an all die Dienste denken, die geschehen, auch heute an diese Arbeit der Brüdergemeinden in Pakistan, an diesen Missionsdienst und die ärztliche Arbeit in Kohistan. Du kannst doch Erkenntnis deines Heils schenken, dass Menschen begreifen, wie sie in deiner Vatergüte ruhen dürfen und fröhlich werden können. Und gib auch uns dieses Geschick, dass wir Menschen weitersagen von diesem wunderbaren Geheimnis, das uns dein Sohn Jesus aufgeschlossen hat. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Jetzt möchte ich Sie einladen. In unserem Gemeindehaus hängen ja unten diese Porträtbilder von Gestalten. Das waren die ersten Fotos, Hans-Martin, die uns immer dort noch grüßen. Unvergessliche Porträts von Menschen. Hans-Martin Kilgus ist ein erstklassiger Fotograf. Manche von Ihnen haben ja seinen Kinderkalender zu Hause hängen. Und wir freuen uns, dass wir es auch mit Bildern illustriert bekommen. Frau Schulz hat uns ja schon einmal Bilder gezeigt, aber nun die Fortsetzung und auch den Bericht. Ich freue mich so, dass Sie mittragen in so vielen Missionsdiensten. Ich habe gedacht, dass ich auch von meiner Reise bald möglichst Ihnen noch etwas erzählen will. Es ist wirklich so bereichernd, wenn man das erlebt. Heute ist Kohistan dran, eine Provinz Pakistans, die früher kaum zu betreten war, die so abgeschottet war und nun hier sich für die Arbeit geöffnet hat. Wir haben das dann so geordnet, dass es um 11:45, da hört der Bericht oben auf, dann bauen wir den Saal noch kurz um und dann gibt's Mittagessen. Die sind nicht nur Frauen, da waren auch Männer dabei, die haben heute Morgen schon geschafft, da gibt's Bami Goreng, das ist ein tolles asiatisches Essen. Wunderbar, ich habe schon Appetit drauf. Und für Sie ist gerichtet, Sie dürfen dabei sein. Liebe Leute in der Gemeinde haben das schon gestiftet. Und da muss man sich nicht anmelden. Bleiben Sie einfach dabei und um eins ist Ihr Terminplan wieder frei. Die Küche bei Ihnen bleibt zu Hause kalt und jetzt können Sie einfach kommen. Nur eine Bitte, dass nach 10.45 Uhr soll keiner mehr oben in die Versammlung reinkommen. Es gibt noch ein paar, die halten hier lange Gespräche. Nach 10.45 Uhr soll keiner mehr reinkommen. Das stört die zu spät kommenden nicht, aber die anderen können nicht zuhören. Und 10.45 Uhr pünktlich fängt man an, wenn hier der zweite Gottesdienst parallel beginnt, wenn es ausgeläutet hat, dann soll niemand mehr oben reinkommen, weil das immer eine solche Unruhe ist. Auch die Gespräche im Treppenhaus, die hört man oben sehr stark, das hallt so, wenn Sie darauf achten können. Dann liegt auf Ihrem Platz ein Blatt, das ist mir ganz wichtig. In meinem Leben war die Verkündigung von Billy Graham entscheidend wichtig. 1956 im Stuttgarter Neckarstadion, das so überfüllt war, dass die Menschen noch auf dem Rasen standen. Ich habe Billy Graham immer deshalb bewundert, weil er nichts als biblisches Evangelium gebracht hat. Nüchternes Schwarzbrot, ohne Schau, ohne Theater. Sie haben ihn auch immer in seiner Demut erlebt. Wenn Sie das Buch Friede mit Gott lesen, ist eines der wichtigsten christlichen Bücher mit einer schlichten, einfachen Erklärung des Evangeliums. Und in diesen großen Umwälzungen Deutschlands war es uns im Hauptvorstand der Allianz wichtig. Lasst uns Billy Graham rufen. Er wollte 92 nach Berlin kommen. Wir sagten, jetzt muss er kommen. Und es in unser deutsches Volk hineinrufen, ihr braucht Jesus, nicht die D-Mark braucht, ihr braucht Jesus. Neuorientierung. Was hat Gott in diesem Volk schon gewirkt in der Geschichte? Und es ist möglich gewesen, dass Billy Graham am 10. März kommen kann, 14.30 Uhr, beim Brandenburger Tor vor dem Reichstag. Eine große Veranstaltung mit vielleicht über 100.000 Menschen. Wir lassen einen Bus mit 72 Plätzen laufen, hoffentlich brauchen wir noch einen zweiten. Wir fahren in der Nacht zum Samstag hin und am Sonntag wieder zurück. Wir werden irgendwo noch unterwegs halten, die Wartburg noch besichtigen. Fahrtpreis, glaube ich, 50 Mark steht auf dem Zettel. Sie müssen sich anmelden, nur gleich mit der Bezahlung des Geldes. Und ich möchte vielen Mut machen. Die Hinfahrt schläft man im Bus und dann wird man irgendwo auf der Luftmatratze in Berlin irgendwo übernachten. Aber das ist noch einmal ein Erlebnis. Sicher 8 Tage vor der DDR-Wahl. Wahrscheinlich wird das letzte Mal sein, dass man die Reste der Mauer sieht. Das sind ja ungeheure Entwicklungen. Ich bin überzeugt, wer dorthin reist, wird auch für sein geistliches Leben sehr viel empfangen, weil Billy Graham von Gott immer wieder benutzt wurde. Den Entscheidungsruf deutlich zu machen. Ein Volk, eine Nation in der Entscheidung. Und bitte sagen Sie das auch in anderen Gruppen und Hauskreisen weiter mit diesem 10. März. Hinten ist mir noch die Ablage wichtig, da liegen viele Dinge. Da liegt das Blatt von Hilfe für Brüder. Wir haben ja in diesem Monat das 10-jährige Bestehen unserer Arbeit. Da liegt aber auch das schöne Blatt von Licht im Osten noch, das mir so wichtig ist, wo der LKW einer Ludwigsburger Baufirma steht drauf, Kies, Sand, Splitt und Quarz mit 20 Tonnen Bibeln auf dem Roten Platz in Moskau steht. Hätten Sie das in Ihren Gebeten geahnt, dass Gott auch das in seiner Kontrolle hat? Die Mauer und die DDR-Regierungen und Ostblock-Regierungen. Wir sind so froh, dass jetzt so viel geschehen kann, aber wir wollten, dass in diesen Umwälzungen Menschen Gott erkennen. Und das treibt uns um, dass so wenig zu ihm finden. Liegen auch unsere Notizenzettel hinten, dass sie sich dort eindecken, was dort ausliegt. So, die Einladung gleich für drüben im großen Saal. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Gertrud Groß, 90 Jahre alt, sie ist am letzten Tag des letzten Jahrhunderts geboren. Sie wohnte in Schönberg im Trüffelweg 16 und dann im Pflegeheim in Weil im Dorf. Und sie war viele Jahre ganz treu hier in unseren Gottesdiensten im Bibeltraining und war dann immer auch durch die Kassetten mit uns verbunden. Gerade an ihrem 90. Geburtstag hat man noch so viel reden können und sie war von solch einer Fröhlichkeit und war mit ihrem Herzen auch immer hier in der Gemeinde. Und wir hörten bei der Bestattung das Wort, darum ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige der Herr sei, soll auch bei Ihnen so sein. Und da wollen wir um den Segen Gottes bitten. Das Opfer ist heute für die Arbeit, die medizinische Arbeit in Kurdistan, der Brüdergemeinden und der medizinischen Arbeit von Hans-Martin Kilkus. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.